Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Lukas Fleischer. In der letzten Folge habe ich mit Michael Stadler die Vorgeschichte der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G1 aus 15 aus dem Jahr 2016 besprochen. Und heute sehen wir uns an, wie die Große Beschwerdekammer diese Vorlagefragen beantwortet hat. Noch einmal kurz zur Zusammenfassung. Ein Anmelder hat zwischen der Prioritätsanmeldung und der Nachanmeldung eine Verallgemeinerung vorgenommen, die nicht in den Anmeldungsunterlagen der Prioritätsanmeldung enthalten war. Und zwar ging es in dem Patent um einen Kraftstoff mit einem Kaltfließverbesserer und einem Ammoniumsalz und einem Amid. Und dieses Ammoniumsalz oder Amid wurde in der Nachanmeldung dann nicht mehr beansprucht. Das Patent wurde dann auf Grundlage dieser verallgemeinerten Fassung ohne Amid oder Ammoniumsalz erteilt und der Anmelder hatte aus einem anderen Grund auch noch eine Teilanmeldung eingereicht, die dann zur Poisonous Divisional geworden ist. Nach der Patenterteilung hat dann ein Einsprechende die Teilanmeldung als älteres Recht aufgegriffen und gegen das Patent der Stammanmeldung geltend gemacht. Und in der ersten Instanz hatte er damit Erfolg und der Fall ging in die Beschwerde und die Beschwerdekammer dort hat eben die Vorlagefragen formuliert, die uns heute zu G1 aus 15 bringen. Jetzt wird uns Michael Stadler diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vorstellen. Hallo Michael.
Hallo Lukas.
Wie hat denn die Große Beschwerdekammer jetzt entschieden und dieses Problem aus der Vorinstanz gelöst?
Die Frage war zunächst einmal, ob ich jetzt einen Patentanspruch in seine einzelnen Teilbereiche aufteilen kann, damit dieser unterschiedliche Prioritäten in Anspruch nehmen kann. Die Entscheidung G2 aus 98, die bezieht sich nämlich auf unterschiedliche Prioritäten für unterschiedliche Varianten eines Patentanspruchs. Was wir hier vorliegen haben, ist aber eine Verallgemeinerung von einer spezialisierten Form, die eben auf die besagten Amide beschränkt war, auf eine allgemeinere Form, in der dieses Öl einfach diese Beschränkung auf die Verwendung der Amide nicht mehr hatte. Das ist jetzt keine echte Alternative, kein echter generischer Oder-Anspruch. Die Beschwerdekammer musste sich also im ersten Teil jetzt einmal damit beschäftigen, ob es tatsächlich zulässig war, den Patentanspruch in zwei Teile aufzuteilen, nämlich in einen ersten Teil, der die Beschränkung auf die Amide hatte, und einen anderen Teil, der nämlich die abstraktierte Form enthielt, bei dem aber die Beschränkung auf die Amide ausdrücklich ausgenommen war.
Das heißt, die Große Beschwerdekammer hat jetzt diese Aufteilung vorgenommen, diese künstliche Aufteilung von dem Schutzbereich in zwei unterschiedliche Bereiche. Jetzt sagst du, da ist der aus dem zweiten Teil ist der erste ausgenommen worden, das ist sozusagen disclaimed worden. Ist es da auch um Disclaimer gegangen?
Ja, in gewisser Weise schon. Die Frage ist nämlich, darf man diesen Patentanspruch überhaupt so in zwei Teile teilen oder nicht? Und wir haben hier eine Situation, dass wir sagen, wir haben A und B, also das Allgemeine und das Spezielle und als zweite Alternative A und nicht B. Und die Frage ist jetzt, ob diese Alternative A und nicht B, also das Allgemeine unter Ausschluss der speziellen Merkmale, ob ich das überhaupt als Patentanspruch formulieren darf, ob das überhaupt zulässig ist im Sinne des Artikel 123.2. Denn eines ist auch klar, all diese generischen Oder-Formulierungen, die in den bisherigen Entscheidungen, die auf G298 sich referenzierten, enthalten waren, waren natürlich ursprungsoffenbart. Und das war jetzt hier auch eine der großen Fragen, ist denn das Merkmal A und nicht B, also das Allgemeine mit Ausnahme der Ammoniumsalze oder Amide, ist denn das überhaupt ursprungsoffenbart? Und da ist uns die Entscheidung G1 aus 03 der Großen Beschwerdekammer zu Hilfe gekommen, die nämlich unter bestimmten Voraussetzungen Disclaimer erlaubt, dass ich also einzelne Merkmale, die ursprünglich nicht offenbart waren, ausnehmen kann aus dem Schutzbereich eines Patentanspruchs. Und das ist grundsätzlich möglich, unter den Voraussetzungen der G1 aus 03, nämlich dann, wenn ich mich von einem älteren Recht abgrenzen muss. In der Situation also kann ich auch so eine generische Alternative formulieren, die da lautet, das Allgemeine ohne das Spezielle.
Das heißt, in diesem Fall war es sozusagen wieder ein Vorteil für den Patentinhaber, dass es eine Poisonless Divisional war, die als 54.3 Dokument verwendet worden ist, weil sonst hätte diese künstliche Aufteilung gar nicht funktioniert.
Ja, es war natürlich in erster Linie ein großer Nachteil für ihn, weil sonst hätte er das Problem überhaupt nicht gehabt. Aber natürlich, dass das ein älteres Recht war und keine Vorveröffentlichung, war dann wiederum ein Vorteil, ja.
Nachdem die große Beschwerdekammer jetzt diese Unterteilung in zwei Teile vorgenommen hat, kannst du uns die vielleicht einmal ein bisschen definieren, damit wir uns leichter tun, darüber zu reden?
Ja, wir haben hier zwei Teile und der erste Teil ist eigentlich relativ klar, das ist der also in der Prioritätsanmeldung ursprungsoffenbarte Teil. Da geht es jetzt eben genau um den Kaltfließverbesserer unter Einschränkung auf das ursprünglich in der Prioritätsanmeldung genannte Ammoniumsalz oder Amids. Ich nenne den Kaltfließverbesserer im Folgenden immer Merkmal A und das Ammoniumsalz und Amid immer Merkmal B. Und das wäre sozusagen der Teilbereich oder die Menge, die man dann im Prinzip mit den Merkmalen A und B definiert. Es gibt jetzt noch einen zweiten Teil unseres generischen Oder-Anspruchs und das ist der abstrahierte Teil unter Ausnahme des zuerst genannten speziellen Teils. Man kann im Prinzip sagen, das ist Merkmal A, der Kaltfließverbesserer. Und zwar alle Varianten, die nicht das Ammoniumsalz oder Amid enthalten. Also praktisch A ohne B oder A und nicht B.
Damit wir jetzt die Neuheitsbeurteilung unter diesen Grundsätzen durchführen können, die die Große Beschwerdekammer jetzt festgelegt hat, müssen wir uns zuerst die Zeiträume dieser beiden Teilbereiche des Anspruchs anschauen. Wie schauen denn die aus?
Naja, was den speziellen Teil betrifft, den haben wir natürlich schon in der ursprünglichen prioritätsbegründeten britischen Anmeldung offenbart. Und dieser Teil A und B, der hat natürlich den Zeitrang der Erstanmeldung. Das bedeutet, für diesen speziellen Teil haben wir überhaupt kein älteres Rechtproblem, denn die gehen ja auf den gleichen Anmeldetag zurück. Das bedeutet, also für diesen speziellen Teil gibt es einfach keinen Stand der Technik, der irgendwie relevant wäre. Kritisch ist natürlich der Teil, der den generalisierten Patentanspruch unter Ausnahme der ursprünglich eingereichten Merkmale enthält, also unter Ausschluss oder unter Ausnahme des Ammoniumsalzes oder Amids. Der kann sich selbstverständlich nicht auf den Zeitrang der prioritätsbegründenden Anmeldung berufen, sondern der wird mit dem Anmeldetag der Anmeldung datiert und dem steht dann natürlich auch die Teilanmeldung als älteres Recht gegenüber, zumindest in dem Umfang, als sie sich auf das Prioritätsrecht verlassen kann.
Gut, jetzt haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um uns die Neuheit anzuschauen. Wie hat denn jetzt die Große Beschwerdekammer das mit der Neuheit gesehen, beziehungsweise wie schaut das mit der Neuheit und der Beurteilung der Neuheit jetzt aus unter den Gesichtspunkten?
Da für den speziellen Fall, für den Fall A und B, ja überhaupt kein Stand der Technik vorliegt, ist der neu. Also wir haben ja gesagt, der ist ja ohnehin rückdatiert auf die ursprüngliche Prioritätsanmeldung, daher gibt es hier kein Neuheitsproblem. Oder als zweite Alternative aus unserem Anspruch, die ja ebenfalls neu sein muss, haben wir jetzt A ohne B. Das bedeutet, es müsste einen Stand der Technik geben, der das Merkmal A zeigt, aber nicht das Merkmal B. Und zumindest unser älteres Recht kennt eine solche Offenbarung nicht, denn im älteren Recht ist ja immer A in Kombination mit B offenbart. Das heißt, eine Offenbarung, dass A da ist, B aber nicht, die findet sich in unserem älteren Recht ja gerade nicht. Und aus diesem Grund gibt es auch keinen Stand der Technik, der unserer zweiten Alternative A ohne B entgegensteht.
Was war denn jetzt dann das Ergebnis, was ist da für Patentanspruch rausgekommen, nachdem all diese komplexen Überlegungen durchgeführt worden sind?
Es war erstaunlich simpel. Wir haben gesagt, wir haben ja zwei Teile, die sind ja beide patentierbar und man kann diese beiden Teile natürlich als separate Patentansprüche ausschreiben. Man kann sie auch in einem Patentanspruch mit oder verknüpfen. Wenn man sich das nochmal kurz in Erinnerung rufen, wir haben den einen Teil A und nicht B und wir haben den anderen Teil A und B. Und wenn man das sich logisch überlegt, dann bleibt über A. Was für uns bedeuten würde, A ist ja unser Kaltfließverbesserer. Und ob das Merkmal Ammoniumsalz oder Amid jetzt dabei ist oder nicht, macht für die Frage, ob etwas unter den Patentanspruch fällt oder nicht, eigentlich keinen Unterschied. Denn wir haben sowohl die Variante behandelt, wenn das Ammoniumsalz dabei ist, dann haben wir die Priorität und sind deswegen neu. Und wenn das Ammoniumsalz nicht dabei ist, dann haben wir einfach kein älteres Recht, das uns neuheitsschädlich entgegensteht. Das heißt, im Endeffekt reicht es aus oder hat es auch dann dazu geführt, dass man einfach das Merkmal, das zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung gestrichen wurde, einfach weglassen konnte.
Das heißt, es ist tatsächlich diese Unterteilung nur theoretisch passiert, das heißt, um zu beurteilen, ob es neu ist oder nicht, und wird die künstliche Unterteilung durchgeführt. Ich schaue mir beide Teile an und wenn es für beide Teile okay ist, dann füge ich das Ganze wieder zusammen und bin eigentlich davon, wo ich ursprünglich weggegangen bin.
Ganz genau.
nachdem wir uns jetzt überlegt haben, wie das im Lichte der G1 aus 15 war, müsste jetzt eigentlich gut ausschauen. Wie ist denn das Verfahren jetzt dann tatsächlich ausgegangen?
Ja, tatsächlich ist es so ausgegangen, dass das Patent in der Beschwerde aufrechterhalten wurde und ja, dann weiter bestanden hat. Und zwar genau in der Fassung mit A, dem Kaltfließverbesserer.
Führt jetzt die Entscheidung G1 aus 15 dazu, dass alle Probleme gelöst sind, die auftreten könnten, wenn man von einer prioritätsbegründeten Anmeldung auf eine prioritätsbeanspruchende Anmeldung eine Abstraktion durchführt am Anspruch und Sachen weglässt?
Wenn das Einzige, was auftritt, ein älteres Recht ist, dann hat die große Beschwerdekammer die Situation hier gelöst. Denn sofern ich ein älteres Recht habe, und da kommen wir nochmal zur Entscheidung vielleicht zurück, zum allerersten Punkt. Wenn ich ein älteres Recht habe, dann kann ich diesen Trick der Zweiteilung, wie wir ihn aus der G1 aus 03 kennen, mit dem Disclaimer anwenden. Das bedeutet, nur wenn ich ein älteres Recht habe, ist es mir überhaupt erlaubt, zu unterteilen in A und nicht B und A und B. Also diese Zweiteilung bekomme ich eben nur, wenn ein älteres Recht vorliegt. Das sagt uns aber umgekehrt, wenn ich eine Abgrenzung von etwas an von einem anderen Stand der Technik als einem älteren Recht habe, zum Beispiel von einer eigenen Zwischenveröffentlichung, dann geht das gerade nicht und dann bricht die gesamte schöne Argumentation in sich zusammen, weil dann gibt es einfach keine zwei ursprungsoffenbarten Teile, die ich dann so als generische oder Varianten verwenden könnte. Das heißt, das funktioniert in der Situation nicht. Das typische Beispiel dafür wäre eben, dass ich zwischen der Erstanmeldung und der Nachanmeldung eine spezielle Ausführungsform veröffentliche, zum Beispiel verkaufe. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem hier, nämlich, dass diese Anmeldung davon ausgeht, dass es zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung überhaupt keine eigenen Veröffentlichungen gegeben hat. Das ist ja praktisch relativ unwahrscheinlich, denn normalerweise willst du ja deine Anmeldung einreichen, um dann mit deinen Produkten auf den Markt zu kommen. Und unserem Anmelder ist es hier also zugute gekommen, dass es keine anderen nachgewiesenen Veröffentlichungen gegeben hat, die hier die Argumentation zerstört hätten. Wäre bekannt geworden, dass die ihr eigenes Produkt A plus B veröffentlicht hätten, dann hätte die ganze Argumentation nicht mehr funktioniert, weil wir die Zweiteilung in zwei generische oder Ansprüche nicht mehr hätten vornehmen können, weil das nach der G1 aus 03 eben nur zur Abgrenzung von älteren Rechten zulässig ist.
Vielleicht noch eine kurze Frage. Die G1 aus 03 beschäftigt sich ja mit undisclosed Disclaimern, also Disclaimer, die nicht in der Ursprungsvariante offenbart sind. Wäre es jetzt eine Möglichkeit, dass ich, wenn ich merke, ich möchte mich auf der Nachanmeldung abstrahieren, dass ich dann selber einen Disclaimer reinschreibe und sozusagen diesen Oder-Anspruch tatsächlich konkret formuliere? Dann müsste es ja wieder funktionieren mit der Betrachtung der G1 aus 15, oder?
Hier kommen wir in die Gefilde von zwei anderen Entscheidungen der großen Beschwerdekammern, die sich mit Disclosed Disclaimern, also mit ursprungsoffenbarten Disclaimern beschäftigt haben und die noch ein bisschen strenger sind, denn bei diesen zwei Entscheidungen, G2 aus 10 und G1 aus 16, kommt es bei einem ursprungsoffenbarten Disclaimer darauf an, dass nicht nur der Anspruch offenbart ist und das spezielle Merkmal, also A und B, sondern dass auch irgendwo ausdrücklich erwähnt ist, dass man das Merkmal B auch weglassen kann. Und das findet sich üblicherweise in der Erstanmeldung nicht, sodass die ganze Argumentation hier auch nicht funktionieren wird.
Also ich kann es nicht einfach in die Nachanmeldung reinschreiben.
Ja, das ist genau. Aber auch das müsstest du natürlich zum Zeitpunkt der Nachanmeldung schon wissen.
Genau, also da, wenn ich sozusagen das direkt darauf hinschneidere und dir das oder in meine Nachanmeldung hineinschreibe und dann quasi ein Disclosed Disclaimer in die Nachanmeldung reinschreibe, dann hätte ich ja kein Offenbarungsproblem in der Nachanmeldung mit dem Disclaimer und könnte sagen, naja.
Ja, aber du hättest das Problem der erfinderischen Tätigkeit möglicherweise.
Ja.
Und das Problem der erfinderischen Tätigkeit hast du beim älteren Recht nicht.
Ja.
Und da würdest du wahrscheinlich dann rausfliegen.
Kannst du uns jetzt nochmal die wichtigsten Punkte der Entscheidung und die Auswirkungen auf die tägliche Praxis zusammenfassen?
In der Entscheidung G1 aus 15 ging es um die giftige Teilanmeldung und der Anmelder hatte also zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung eine Verallgemeinerung vorgenommen, die in der Ursprungsanmeldung eben nicht vollständig offenbart war. Das Patent wurde dann auf der Grundlage der verallgemeinerten Fassung erteilt und nach der Erteilung erhob dann ein entsprechender Einspruch und argumentierte eben, dass die Teilanmeldung als älteres Recht der Stammanmeldung neuheitsschädlich gegenübersteht und in erster Instanz hatte auch Erfolg. Die große Beschwerdekammer hatte dann nachdem seine Beschwerde eingelegt wurde, zu klären, ob das jetzt in der Situation möglich ist, unterschiedliche Prioritäten und Zeitränge für die einzelnen Teilbereiche des Anspruchs in Anspruch zu nehmen. Aus der Entscheidung G2 aus 98 wissen wir, dass das grundsätzlich möglich ist. Im vorliegenden Fall haben wir aber nicht zwei echte Alternativen gehabt, sondern eine verallgemeinerte und eine spezialisierte Form. Der Knackpunkt der Entscheidung hier war, dass diese Unterteilung in eine spezielle und eine verallgemeinerte Form aber möglich war, und zwar unter den Gesichtspunkten der Entscheidung G1 aus 03. Es wurde also hier sozusagen quasi als Gedankenkonstrukt ein Disclaimer eingebaut, der es eben erlaubte, den allgemeinen Teil des Anspruchs ohne die spezialisierte Merkmalskombination als eigene Oder-Variante zu beurteilen. Und im Endeffekt konnten also beide Oder-Varianten als neu beurteilt werden gegenüber dem älteren Recht, und damit konnte man eben auch ein Patent erteilt bekommen. Interessanterweise hat der Patentanspruch selbst dann von diesem Disclaimer überhaupt nichts mehr gezeigt, sondern es war eben nur mehr das verallgemeinerte Merkmal im Patentanspruch enthalten, und das Patent konnte in der erteilten Form weiter bestehen. Der Einspruch wurde letztlich zurückgewiesen.
Das war eine Folge des IP Courses Podcast. Vielen Dank, Michael, und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.